Sprechen wir über Hate Speech. Englisch ist das für Hassreden, hasserfüllte Kommentare. Sowas trifft Menschen wegen ihrer Hautfarbe zum Beispiel, wegen der Herkunft, der Glaubensrichtung, ihres Geschlechts. Menschenverachtende Aussagen können natürlich auch auf die politische Einstellung zielen, auf die sexuelle Orientierung oder körperliche Beeinträchtigung. Unter dem Motto Grenzen des Sagbaren, Bildung gegen Hate Speech, veranstaltet die Denkfabrik Shalom Aleikum. Das ist ein Projekt des Zentralrats der Juden für jüdisch-muslimischen Dialog, heute eine Fachtagung. Wie man Hate Speech erkennt und wirksam entgegentritt, das sind zentrale Themen, die da beleuchtet werden. Und darüber spreche ich jetzt hier auf Radio 3 mit Dimitri Belkin, dem Leiter der Denkfabrik Shalom Aleikum. Guten Morgen, Herr Belkin.
Guten Morgen, Frau Herzog.
Seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober ist die Zahl antisemitisch motivierter Vorfälle in Deutschland sprunghaft angestiegen. Auch der Umgangston in den sozialen Medien hat sich wirklich sehr verschärft. Ist der 7. Oktober auch eine Zäsur, was Hate Speech angeht?
Es ist eine Zäsur, was Hate Speech angeht, und es ist eine Zäsur, was das Gespräch an sich angeht. Denn alles, was sich im Netz stattfindet, findet auch im realen Leben statt. Das ist eine Widerspiegelung sozusagen. Und die Tatsache, dass wir heute darüber reden, ist auch wichtig, weil das ist auch die Überwindung dieser Zäsur.
Sind denn Juden und Muslime dabei in gleicher Weise betroffen?
Also Juden und Muslime sind selbstverständlich betroffen, aber sie haben ein richtiges Wort, ein sehr wichtiges Wort in diese Diskussion reingebracht, gleicherweise. Nein, nicht gleicherweise, weil es gibt keine Gleichsetzung von Unterdrückung und Diskriminierung von Juden und Muslimen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir sagen, Phänomene Antisemitismus und Rassismus und da Muslimfeindlichkeit sind ganz wichtig, haben Ähnlichkeiten, aber auf keinen Fall sind sie gleichzusetzen. Und auch die Diskriminierung der Juden und Muslimen sind es nicht.
Die Grenzen des Sagbaren, das ist der Titel Ihrer Veranstaltung heute. Lassen sich denn die Grenzen des Sagbaren überhaupt definieren?
Es ist eine philosophische zugleich, aber auch eine tagespolitische Frage. Die Grenzen des Sagbaren sind, wenn wir das ganz pragmatisch, ganz gesellschaftlich normal sozusagen nehmen, dann wären das wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, sondern sicherlich das Grundgesetz. Dann wäre das auch die tatsächlich wichtigste Komponente des Grundgesetzes, die Würde des Menschen, die dann auch nicht antastbar, nicht berührbar, nicht verletzbar sein soll. Das wäre auch der Extremismus, also Aufruf zu Tod, zu Morden. Und das wäre auch die Leugnung des Holocaust oder die komplette Ablehnung sozusagen des eigenen, der eigenen, sei es Juden oder Muslime. Und im Fall unseres Themas und im Fall sozusagen auch der Diskussion über diese Schwerpunkte ist es auch die Anerkennung des Existenzrechts des Staates Israel. Also das muss gegeben werden sozusagen. Alles andere, glaube ich, würde gehen.
Über wen sprechen wir? Über welche Menschen sprechen wir? Sind es vor allem junge Menschen, die mit Hate Speech sind es junge Menschen, die sensibilisiert werden müssen? Oder wer ist das eigentlich?
Auch die Social Media erleben inzwischen die intergenerationelle Problematik. Das heißt, zwischen Facebook und TikTok gibt es auch Welten, wie früher zwischen Büchern über so ein Thema und ein anderes Thema. Das muss man auch sagen in dieser schnelllebigen Zeit. Das, was wir mit Hate Speech identifizieren und wo auch Bilder auftauchen, ist tatsächlich ein Phänomen vor allem der jungen Menschen, also sagen wir der jungen Erwachsenen, weil sehr oft benutzen sie, ohne noch wirklich wissen, worum es geht, Bilder und Aussagen, zum Beispiel über Juden, zum Beispiel über die Holocaust-Geschichte und Gleichsetzung jetzt der israelischen Politik mit Holocaust oder zum Beispiel über Muslime, dass man sagt, es findet jetzt ein großer Bevölkerungsaustausch statt und es kommen die angeblich Wilden zu uns, die keine Ahnung haben und sowieso sozusagen jetzt diese Gesellschaft zerstören wollen und die weißen Menschen hier. Das sind alles Sachen, die meistens auf Menschen treffen, die nicht wirklich bereit sind oder waren, darüber zu forschen, zu lesen. Das ist aber nicht ausschließlich, um die nicht zu diskriminieren, ein Phänomen der jungen Menschen. Weil selbstverständlich heute ist es so in dieser schnelllebigen Welt, dass auch die Älteren sagen, okay, das ist meine Quelle. Aber woher die Quelle kommt und was die Quelle ist, wissen sie nicht. Und das können auch durchaus die Älteren sein.
Was kann man nun machen? Ist das vor allem eine Rolle der Schule, um da die Jungen auch zu sensibilisieren? Oder ist es mehr die Familie? Ist es gesamtgesellschaftlich? Was sagen Sie?
Ich sage vor allem, und ich sage das auch als einer, der sich seit mindestens 5 Jahren jetzt mit jüdisch-muslimischem Dialog befasst, zunächst im Rahmen von Shalom Aleichem und dann seit 2 Jahren Denkfabrik Shalom Aleichem, die etwas analytischer sozusagen und gesellschaftlich orientierter agiert und auch dialogischer. Ich sage natürlich, wir brauchen immer Räume, die dialogisch eingestellt sind. Zum Beispiel Schule ist so ein Raum, wo sich die Gesamtgesellschaft sozusagen jetzt in Form von Lehrerschaft zum Beispiel auf Menschen mit unterschiedlichen, auf junge Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen trifft. Und dann ist es nicht nur die, also da sagen wir jetzt nicht nur eine frontale Aufgabe der Lehrer, der Lehrerschaft, zu sagen, so jetzt, liebe junge Leute, jetzt lerne ich euch sozusagen, wie man jetzt Antisemitismus oder Rassismus erkennt. Das ist tatsächlich eine Begegnungsproblematik. Wie treffen sich jetzt Menschen in diesen Räumen? Das macht übrigens auch unsere Tagung. Das heißt, wir wollen tatsächlich die Akteure, Akteurinnen, die sich mit diesen Sachen theoretisch, aber auch wissenschaftlich befassen, mit Bildungsproblematiken, mit Akteuren aus der Gesellschaft zusammenbringen. Das ist das Ziel.
Das ist natürlich immer eine Frage, ne? Wer kommt zu so einer Tagung? Die Menschen, die kommen und mit denen Sie heute diskutieren werden, die sind sich ja einig. Wie kommt man denn nun an diejenigen heran, die dahinter stecken?
Diese Frage ist wichtig, die ist auch projektmäßig, aber auch methodisch etwas, also für mich, die ist existenziell, essentiell ist diese Frage, weil natürlich sagen wir, dass die Grenze des Dialogs ein Bekenntnis zum Extremismus ist. Das heißt, Menschen, die sich extremistisch verhalten, auch auf Straßen von Berlin, sagen, wir sind nicht unsere Dialogpartner. Aber das Ziel ist oder sollte eines Tages sein, auch diese Leute, weil die sollen nicht verloren sein für unsere Gesellschaft. So, das bedeutet, wir bilden dann auch im Prinzip der Multiplikatoren und Multiplikatorinnen, indem wir sagen, wir hoffen sehr, dass unser immer größer werdendes Netzwerk de facto auch diejenigen erreichen wird, die im Moment nicht mit uns sprechen, die laut rufen Israel Kindermörder. Und das ist, wäre ganz, ganz wichtig, sozusagen, dass das eines Tages passiert. Aber ja, Sie haben recht, Extremismus und Gewalt sind überhaupt keine Faktoren, sagen wir, um jetzt bei so einer Tagung zusammenzukommen.
Natürlich. Das eine ist zu identifizieren, worum es geht und wer dahinter steckt. Das andere ist natürlich ganz klar auch etwas zu finden, womit man dagegen vorgehen kann. Da gibt es zum Beispiel den Fachbegriff Counter-Speech, also so eine aktive Gegenrede. Würde so etwas helfen zum Beispiel?
Es ist eine zentrale Problematik für unsere Social-Media-Kommunikation. Ich kann Ihnen zum Beispiel jetzt ein Beispiel nehmen. Wir haben vor kurzem, wir als Denkfabrik auf unseren Social-Media-Kanälen und hauptsächlich bei Instagram über Q4 geschrieben. Wir haben so eine Reihe und die heißt, was ist eigentlich dieses sogenannte Palästinensertuch? Warum tragen das die Menschen? Welche Geschichten hat ein Stoffstück? So. Und das haben wir versucht, sachlich zu erklären, zu erzählen. Folge war natürlich, dass wir dann auch beschuldigt wurden, entweder Faschisten oder Antisemiten oder beides zu sein. Das bedeutet die Identifikation, dass wir hätten sozusagen jetzt auch Muslime und Palästinenser pauschal angegriffen. Und da ist wichtig, wenn ein halbwegs sachliches Gegenargument kommt, dann müsste man sachlich antworten, immer höflich, immer ruhig und ruhig bleibend. Wenn Hate Speech kommt in reinster Form sozusagen zurück zu ein Argument sozusagen, indem ich jetzt jemand hart gegenbeleidige, ist kein Argument. Und dann müssen wir schauen, dass wir diese Kommentare entweder verbergen oder löschen. Aber an sich würde ich sagen, die Kommunikation in Social Media findet in derart getrennten Räumen im Moment statt, dass ein Treffen, wo man sozusagen auch direkt antworten kann und diese Antwort kann eventuell meiner Bubble nicht entsprechen, wäre ganz, ganz wichtig. Und an sich natürlich muss man sagen, einerseits sind Social Media Fenster zur Welt, andererseits sind sie natürlich auch ein Spiegel. Das heißt, Spiegel bedeutet, ich schaue mich an, sozusagen mich persönlich, und dann reagiere ich auf meine eigenen Gefühle, auf Wut, Ablehnung, auf Antisemitismus, Rassismus, was auch immer. Mhm. Und das müssen wir überwinden. Die Frage ist, wie spricht man miteinander, auch mit diesen modernen Methoden?
Der Ruf nach Sachlichkeit, der Verhalter natürlich ungehört oft. Es werden immer mehr Hasskommentare im Netz. Die Bundesregierung hat ja gestern eine Regelung beschlossen, nach der ein terrorverherrlichender Kommentar in sozialen Netzwerken schon ausreichen soll, um künftig aus Deutschland ausgewiesen zu werden. Trotz aller Bildungs- und Aufklärungsanstrengungen wird es ja wirklich immer schlimmer statt besser. Das haben Sie ja auch gerade erläutert. Woher nehmen Sie, Herr Belgin, die Zuversicht, mit Bildung etwas ausrichten zu können?
Also einerseits bin ich und hier ist ich keine richtige Form, da sind wir und dieses Wir ist auch sehr breit, weil das ist natürlich ein gesellschaftlicher Diskurs. wir sind große Anhänger der Aufklärung. Dass man einfach sagt, de facto glauben wir, dass man Menschen nicht verbessern, ist ein falsches Wort, weil das ein brutales Wort in Bezug auf die Persönlichkeit, dass man auch mit Menschen im Dialog sozusagen bleiben soll, in Hoffnung, dass man durch Aufklärung, durch Erzählung über die Tatsachen, durch Gespräch, durch Anhören der eigenen Schmerzen sozusagen meines Gegenübers, man kommt weiter. Andererseits haben wir nach dem 7. Oktober gesehen, dass die Bildung ganz klar auch an ihre Grenzen stoßen kann. Und in dieser Ambivalenz erleben wir, Hoffnung und Zuversicht bedeutet, dass man dranbleiben muss. Aufgeben ist keine Methode, blind nach vorne rennen ist auch keine Methode. Ab und zu einfach sozusagen stillhalten und sagen, lass uns in Ruhe sachlich miteinander diskutieren, wie wir das heute hoffentlich an der Akademie des Jüdischen Museums in Berlin tun werden, ist das Ziel.
Haben Sie herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Herzog.
Dimitri Belkin, Leiter der Denkfabrik. Shalom Aleikum zur Bildungsfachtagung heute unter dem Titel Grenzen des Sagbaren. Bildung gegen Hate Speech.